Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen zum politischen Salon im Kulturhaus Sacherrhöden
in Erfurt. Unsere Frage heute ist: Einsamkeit, eine neue Volkskrankheit. Ich bin Ulrich Böhme und ich begleite Sie durch den Abend. Meine Gäste sind Anna Reinhardt, Seelsorgerin der katholischen Studierendengemeinde in Erfurt. Herzlich willkommen, Anna Reinhardt.
Dankeschön.
Hier neben mir Elvira Ossmann, eine engagierte Erfurter Bürgerin, Rentnerin und viel unterwegs. Begrüßen Sie mit mir Elvira Ossmann.
Hallo, guten Abend.
Und Dr. Janosch Schobin, er befasst sich an der Uni Kassel zum Beispiel mit der Soziologie der Freundschaft, sozialer Netzwerktheorie und sozialer Isolation. Gerade ist von ihm das Buch erschienen, Zeiten der Einsamkeit, Erkundungen eines universellen Gefühls. Guten Abend, Janosch Schobin. Wir wollen wie immer vor allem mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte und warten, bis Frau Haag oder Frau Güttler mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen. So können wir alle die Frage gut verstehen. Frau Reinhardt, wenn Sie das Wort Einsamkeit hören, was kommt Ihnen da in den Sinn?
Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich am ehesten interessiert bin an dem Thema, weil es so viele verschiedene Menschen betrifft. Und ich glaube, jeder irgendwie schon mal dieses Gefühl von Einsamkeit hatte. Ich glaube, was ich besonders finde, ist, dass es eben nicht nur um Alleinsein geht, denn Alleinsein kann auch sehr positiv sein. Und Einsamkeit verbinde ich aber tatsächlich mit einem negativen Gefühl.
Frau Ossmann, was verbinden Sie mit Einsamkeit?
Ja, Einsamkeit, das Schlimme ist, man sieht das oft niemanden an oder man sieht das vielen nicht an. Es gibt so viele Dinge, was man tun könnte, aber wo viele gar nicht den Mut haben oder diesen ersten Schritt zu tun. Und das finde ich schade. Und darum glaube ich, ist es heute auch eine gute Gelegenheit, so ein paar Dinge aufzuzählen, was man tun könnte. Dass es aber trotzdem immer noch viele Dinge gibt, wo man sagt, es sind auch Menschen, die können gar nichts dagegen tun, die zum Beispiel krank sind oder einfach nicht den Mut haben, diesen ersten Schritt zu gehen.
Herr Schobin, was ist denn Einsamkeit eigentlich aus soziologischer Sicht? Gibt es da eine Definition?
Die Definitionen kommen eher von den Psychologen in dem Fall. In der Forschung verstehen wir darunter vor allen Dingen so eine Art negative Empfindung erstmal, die sich auf das Soziale bezieht und die zum Ausdruck bringt, dass es ein Missverhältnis gibt zwischen dem, was ich an Beziehungswünschen und Bedürfnissen habe auf der einen Seite und den tatsächlichen Beziehungen und wie sie sind tatsächlich auf der anderen. Das ist so die, ich sag mal, Arbeitsdefinition, die so von den Forschern geteilt wird. Darunter verbergen sich aber dann doch tatsächlich sehr viele, ich sag mal, unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie Einsamkeit tatsächlich abläuft, was das wirklich ist. Es gibt zum Beispiel eine relativ aktuelle Theorie, die wird die soziale Schmerztheorie der Einsamkeit genannt. Die These ist da, dass Einsamkeit im Menschen irgendwann, also wahrscheinlich nicht im Menschen, sondern schon früher in Säugetieren entstanden ist, als eine Abwandlung des Schmerzes tatsächlich. Weil so etwas entsteht wie eine neuronale Repräsentation meines sozialen Körpers. Und das, worauf man dann anspringt, man hat tatsächlich eine schmerzähnliche Empfindung, wenn dieser soziale Körper beschädigt wird. Das heißt, wenn da Beziehungen ausfallen, wenn man da Zurückweisungen erlebt, wenn Beziehungen, die man eigentlich haben sollte, nicht bestehen, die Idee ist, dass das wirklich im Gehirn aufleuchtet wie Schmerz. Das ist so eine relativ aktuelle Fassung. Dafür spricht einiges an Hirnforschung. Das ist aber auch nicht unumstritten. Also es gibt unterschiedliche Arten, das zu konzeptionalisieren. Und da können Sie mit Forschern stundenlang drüber reden, wie das nun eigentlich genau ist. Also ich würde so sagen, was so der Konsens ist, dass am Anfang Einsamkeit typischerweise dieses negative, unangenehme Empfinden ist, das zum Beispiel auftritt durch einen Verlust, durch eine Trennung, durch eine Zurückweisung, durch einen Konflikt. Und dann aber danach auch viel passiert. Also es passiert so eine Verarbeitung. Und zur Einsamkeit gehört zum Beispiel dann auch typischerweise eine Rückzugsneigung, also eine als erster Impuls dieses, ich sag mal, Mimosenhafte, was der Mensch häufig hat, man igelt sich so ein. Aber hinterher auch, wenn sozusagen dieser akute Einsamkeitsschock, nenne ich das jetzt mal, verarbeitet ist, so eine Art wie sozialer Hunger wird das auch genannt. Also so ein Bedürfnis wieder nach Menschen, ins Soziale reinzukommen. Und mittlerweile geht man davon aus, dass es halt so einen Verlauf hat. Und da gibt es dann halt in diesem Verlauf irgendwann auch sowas wie eine kognitive Phase, also wo tatsächlich sowas stattfindet, ein starkes sich damit beschäftigen, warum fühle ich das, warum sind diese Beziehungen nicht so, wie ich die brauche oder warum sind sie kaputt gegangen. Das gehört da irgendwie auch mit rein. Und dann, wie gesagt, wenn man da Forscher fragt, kriegt man 20 Antworten, wie es genau abläuft und wer... was noch zur Einsamkeit gehört und was dann schon nicht mehr Einsamkeit ist, sondern schon zu was anderem gehört, da spalten sich die Geister, ja.
Ja, Sie haben jetzt ja ein Buch geschrieben, da sprechen Sie von einem universellen Gefühl. Was meinen Sie denn damit?
Naja, soweit wir das nachvollziehen können und gerade diese, ich sag mal, soziale Schmerztheorie, die geht sehr stark Hand in Hand mit einer Evolutionstheorie der Einsamkeit, die davon ausgeht, dass das etwas ist, dass wir das erstmal nicht nur alle Menschen haben oder fast alle, gibt es vielleicht auch ein paar, die da ausgenommen sind, aber praktisch alle Menschen empfinden das und vermutlich aber nicht nur Menschen. Also bestimmte Primatenarten werden auch so eine ähnliche Empfindung zumindest wie wir bei Einsamkeit haben. In dem Sinne ist es also universell, es ist so wie Hunger oder Schmerz, eines dieser elementaren Grundsignale, das wir benötigen, um uns an die Welt anzupassen. Elementar fast wie sehen können, könnte man sagen.
Es gibt dazu auch eine Statistik und die ergibt, 6 von 10 Menschen haben Erfahrung mit Einsamkeit. Weniger als die Hälfte hat nie die Erfahrung mit Einsamkeit. Dann sehr häufig gut noch eine relativ kleine Gruppe von 4%, manchmal 13% und selten, aber eben doch ungefähr genauso viele wie nie Einsamkeit erleben. Deckt sich das so mit Ihren Erfahrungen auch, diese Statistik, Herr Schobin?
Also wir gehen davon aus, dass in Deutschland so Pi mal Daumen jede 10. Person Einsamkeitsbelastung hat, die eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Also die nicht einfach nur mal so, wir unterteilen so ein bisschen in, sagen wir mal, situative Einsamkeit. Das kann zum Beispiel passieren. Sowas, das ist so im Alltag, das nennen viele Leute gar nicht so, aber wenn man zum Beispiel... jemand begrüßt einen nicht und geht einfach schroff an einem vorbei und man fühlt sich zurückgestoßen und das fühlt sich irgendwie komisch und unangenehm an. So, das ist vermutlich schon Einsamkeit, aber das bezeichnen viele Leute nicht so. Das gehen wir davon aus, kennt jeder Mensch, also diese situative, plötzliche Einsamkeit. Dann hat man häufig solche episodischen Einsamkeiten, die hängen halt tatsächlich mit sowas zusammen wie einer Trennung oder man ist umgezogen oder sowas, aber es ist zeitlich begrenzt. Und dann gibt's halt, ich sag mal, chronische Einsamkeit. Und so Leute, die tatsächlich regelmäßig oder immer wieder mit langen Phasen der Einsamkeit zu tun haben, würden wir halt so sagen, das sind so Pi mal Daumen jeder 10. Über den Daumen gepeilt und das passt da so ungefähr drauf.
Frau Osmann, gibt es Lebensphasen, in denen Einsamkeit besonders häufig vorkommt?
Ja, das war eben auch persönlich bei mir, nachdem mein Mann verstorben ist. Ich bin dann zwar, ich habe ihn gepflegt und bin danach wieder zur Wiedereingliederung. Ich war früher Grundschullehrerin, aber ich habe gemerkt, das habe ich nicht geschafft. Also ich war dann zu Hause und da, das war schon ein kritischer Punkt. Ne? Die Arbeit nicht mehr, der Mann nicht mehr da, die Kinder waren außer Haus. Das war schon eine Sache, wo ich in so ein Loch gefallen bin. Und ich dann wirklich... ich musste etwas tun, um aus diesem Loch wieder rauszukommen, aus dieser Einsamkeit.
Wir kommen zwar später noch dazu, was man gegen Einsamkeit tun kann. Was war so Ihr erster Ansatz, was so Ihr erster Versuch?
Der erste Versuch war, weil ich ja früher Sportlehrer war, dort in eine Sportgemeinschaft zu gehen und auch in einen Wanderverein. Und da bin ich eben auch gut aufgenommen worden. Aber ich habe halt gemerkt, ich war die Stunde oder die 2 Stunden dort beim Sport oder auch beim Wandern, bin aber dann immer wieder zurück in diese leere Wohnung gekommen. Und das war für mich so, es ist heute noch so, es war schon 7 Jahre her, aber diese Einsamkeit ist auch heute noch da. Also deswegen ist bei mir auch oft so diese Flucht von zu Hause, um einfach unter Menschen zu sein.
Frau Reinhardt, welche Erfahrungen haben Sie aus Studierendenkreisen? Sie haben ja eher jüngere Leute um sich.
Also tatsächlich muss ich sagen, dass das Thema Einsamkeit bei den Studierenden, mit denen ich zu tun habe, gar nicht so thematisiert wird. Aber ich glaube, das ist Teil des Problems, dass es irgendwie ja, eine stille Sache ist, die man nicht unbedingt mitbekommt und worüber nicht viel gesprochen wird. Was ich aber schon wahrnehme und was ich vor allem tatsächlich über die Pandemiezeit noch verstärkt hat, dass ja solche Sachen wie Online-Vorlesungen dazu führen, dass die Studierenden nicht mehr so in die Gemeinschaft reinkommen, wie das vielleicht zu Zeiten war, wo eben alles ja nicht digital, sondern quasi in echt stattgefunden hat. Genau, also das sind zumindest die Sachen, die die Studierenden auch thematisieren, dass die Digitalität, so gut es auch ist, dass man sich darüber weit vernetzen kann, doch schwierig ist, weil eben die Gespräche, die auch so nebenher laufen, einfach nicht stattfinden im digitalen Raum und die eben besonders wichtig sind, um ja mit Leuten in Berührung zu kommen und in Gespräche zu kommen.
Wir haben eine weitere Grafik, wo es auch genau um die Frage geht, wer fühlt sich denn vor allem einsam? Also hier hat sich ergeben, dass sich vor allem jüngere Menschen einsam fühlen, was eigentlich interessant ist. Ja, die jüngeren Leute, das ist der sehr dunkle Balken, 18 bis 39 Jahre. Das sind Befragte, die sich häufig, manchmal oder selten einsam fühlen, 68%. Und sobald es ältere Menschen sind, also jenseits der 40, sind es dann auch etwas mehr als die Hälfte, aber doch deutlich weniger. Frau Reinhardt hat ja schon eine Erklärung geliefert, warum jüngere Leute sich oft einsam fühlen. Was erleben Sie an Ihrer Uni in Kassel?
Ja, eigentlich sehr Ähnliches. Also es gab jetzt eine ganze Kohorte von Studierenden, die in Corona angefangen haben, dann komplett Online-Vorlesungen hatten und dann ihren Abschluss gemacht haben. Und die wirklich eine nennenswerte Lücke einfach in ihren Sozialbeziehungen deswegen haben. Also was normalerweise in dieser Lebensphase passiert oder passiert wäre, wäre ja, dass sich der Freundeskreis sehr stark umbaut. Das heißt, da verhindert man neue Freundschaften, einige alte Freundschaften schlafen ein, neue Freundschaften entstehen. Und dann steht, wenn man so will, wie so ein Konvoi, der die jungen Menschen so in die nächste Lebensphase letzten Endes rein begleitet und trägt. Und das ist bei vielen so, ich würde mal sagen, ausgefallen. Das erlebt man schon. Ich selber lehre nicht so viel, dass ich das mitkriege, aber ich weiß zum Beispiel von einer Kollegin von der Ruhr-Uni, die zur Einsamkeit forscht, dass die zu Semesterbeginn immer die Studierenden zur Einsamkeitsbelastung fragt, wie es ist, die studieren Psychologie. Und das ist extrem hoch im Moment. Also die haben sehr hohe Einsamkeitsbelastung. Es müsste sich jetzt so langsam auch wieder normalisieren. Also wir gehen davon aus, dass das jetzt auch wieder zurückgeht. Aber ja, diese Gruppe, da ist sozusagen das soziale Leben im Studium ausgefallen. So, und das wirkt sicherlich auch noch ein bisschen nach.
Hat das auch Folgen aufs Studium? Also kann das dazu führen, dass man schlechtere Studienabschlüsse hat?
Bei Studierenden sind wir nicht so sicher. Bei Schülern ist es ziemlich klar, dass Einsamkeitsbelastung sich nachteilig auf die Schulleistung auswirken, ganz klar. Weil Einsamkeit ja sehr unangenehm ist. Und das ist also rein, wenn man da lernpsychologisch drüber nachdenkt, das ist so, als müsste man mit einem ständigen Fiepen oder einem Rauschen oder einem Piepen oder irgendwas lernen. Also das ist eine kognitive, zusätzliche kognitive Belastung, die du ausblenden musst. Und ist also nicht lernförderlich, sich super einsam in einer Klasse oder so zu fühlen. Bei den Studierenden kenne ich keine Studien dazu. Aber ich würde vermuten, dass das eigentlich sich ähnlich auswirken muss. Also dass es die Lernleistung letzten Endes beeinträchtigt, weil es ja nicht etwas ist, das es leichter macht zu lernen, genau genommen. Plus, dass das ganze soziale Lernen ist ja eine sehr soziale Tätigkeit, ja auch flach fällt dann. Und vor dem Hintergrund würde ich jetzt vermuten, dass die auch weniger gelernt haben deswegen, aber will ich Ihnen jetzt nicht nachsagen, ohne eine Studie zu kennen.
Soziale Medien sind zwar schon angesprochen worden, es sind ja gerade junge Leute, die da viel unterwegs sind, aber natürlich auch ältere. Verstärken soziale Medien womöglich sogar das Gefühl, ausgeschlossen zu sein?
Also ja, wie ich das eben schon angedeutet habe, ich glaube, es kann sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, dass es dass sozusagen der digitale Medienkonsum zum Problem werden kann, wenn das nicht ergänzend passiert zu anderen Kontakten, sondern wenn das ausschließlich wird oder zumindest ja zu einem großen Teil die Lebenszeit bestimmt, weil dann ja fehlen halt einfach die anderen Kontakte.
Andererseits könnte doch die teilweise Anonymität der sozialen Medien hilfreich sein, das Thema mal anzusprechen.
Ich glaube, dass es ja, dass sozusagen der Vorteil von sozialen Medien auch ist, dass man gerade eben themenzentriert sozusagen miteinander ins Gespräch kommen kann und dass das auch Punkte sind, wo man sozusagen im Netz anonym ja Personen finden kann, die ähnliche Interessen haben. Also ich glaube, dass das schon auch Vorteile hat, aber es kann sich halt so oder so auswirken.
Das Problem ist nämlich, es ist schwer, über Einsamkeit zu reden. Da haben wir auch noch mal eine letzte Folie zu dem Thema. Also 6 von 10 möchten mit niemandem darüber reden, weil sie befürchten, dass sie den anderen mit ihrem eigenen Problem belasten. Also diese 58%, die da erscheinen. 29% sagen, es ist mir unangenehm zuzugeben, dass ich mich einsam fühle. 76% sagen, sie hatten gar kein Bedürfnis, über Einsamkeit zu reden. 54% sagen, sie glauben nicht, dass es irgendwas bringt, mit jemand anderem darüber zu reden, sehen keinen Nutzen. Oder 9% sagen, sie haben überhaupt keinen, mit denen sie darüber reden können. Frau Ossmann, überrascht Sie das Ergebnis?
Eigentlich nicht. Und wenn ich da von mir selber ausgehe, die, die mich kennen, die sagen immer, wenn du ein Problem hast, wenn du was brauchst, Unterstützung, sag's. Aber ich sag dann, wenn es mir schlecht geht, dann rufe ich niemanden an und sage, ich brauche deine Hilfe. Das mache ich nicht. Dann schämt man sich, wie gesagt. Oder man hat nicht den Mut, einfach das jetzt auszusprechen. Ja, also mir geht das selbst auch so. Und dadurch, dass ich aber andererseits wieder ein sehr offener Mensch bin, ich habe im Publikum eine Kollegin gesehen aus dem Chor. Also dadurch, ich spreche auch einfach Leute unterwegs manchmal an. Ich würde jetzt gerade auch das bestätigen mit diesen Medien, man kommt dadurch nicht ins Gespräch mit anderen, wenn man nur in seinen eigenen Saft brütet. Es ist wichtig, dass man einfach den Mut hat, wenn man einsam ist, auch andere Leute anzusprechen. Ne? Aber es muss sich eben auch die Gelegenheit dazu bieten, das ist klar. Aber ich verstehe das hier. Es gibt viele, die wollen das auch nicht nach außen zeigen.
Aber was ich schon überraschend finde, dass 76% sagen, dass sie kein Bedürfnis haben, darüber zu reden. Also meine Vorstellung wäre ja schon, dass man das Bedürfnis hat, es aber nicht zeigen möchte nach außen.
Aber warum denkt man eigentlich, dass Einsamkeit ein Makel ist, den man am liebsten für sich behält?
Man fühlt sich, ich weiß es auch nicht. Also ich möchte es einfach nicht, dass die anderen sehen, dass es mir schlecht geht. Und oft wird ja die Frage gestellt, wie geht's dir denn? Ja, was erwartet man denn? Dass man einfach sagt, ja, mir geht's gut. Man will es nicht sagen. Ich weiß es auch nicht, warum. Man will nach außen immer die Starke sein.
Wie wirken sich denn die Wohnsituation, die Mobilität oder die finanzielle Lage auf das Risiko von Einsamkeit aus, Herr Schobin?
Also die finanzielle Lage, das ist so das Einfachste. Ein Mangel an ökonomischen Ressourcen ist so ein, ich sag mal, Fernauslöser von Einsamkeit aus unterschiedlichen Gründen. Das hängt mit ganz unterschiedlichen Sachen zusammen, aber das eine ist halt ganz simpel. Wir leben in einer Konsumgesellschaft und man braucht einfach eine gewisse ökonomische Grundausstattung, um teilnehmen zu können. So, und wenn man die nicht hat, dann macht man gewisse Sachen nicht. Dann gehst du nicht auf den Geburtstag, weil du kannst kein Geschenk mitbringen, gehst nicht zu dem Treffen, weil du kannst dein eigenes Essen nicht bezahlen oder du kannst die anderen nicht einladen, weil die haben dich beim letzten Mal eingeladen. Das heißt, ärmere Menschen schränken bei uns halt viel stärker ihren sozialen Verkehr ein und sind in der Tendenz auch eher einsamer. So, da ist das relativ klar. Bei der Wohnsituation ist es kompliziert. Also ich sage mal, das Paradoxe ist, die meisten, also sehr, sehr viele einsame Menschen, sehr einsame Menschen leben in Ein-Personen-Haushalten. Auf der Ebene scheint das irgendwie erstmal ganz plausibel zu sein, aber wenn sie in einer Gegend leben, wo es viele Ein-Personen-Haushalte gibt, gibt es dort im Vergleich zu Gegenden, wo es wenig Ein-Personen-Haushalte gibt, wenig Einsame. Wie erklärt sich das? Man muss verstehen, dass in einem Ein-Personen-Haushalt zu wohnen, das ist, Menschen, die in Ein-Personen-Haushalten wohnen, sind eine gemischte Gruppe. Da wohnen Menschen aus Wohlstand. Die Zunahme der Ein-Personen-Haushalte in unserem Typus Gesellschaft ist vor allen Dingen ein Wohlstandsphänomen, weil wir genügend Geld haben, um uns das leisten zu können. Aber unter diese, ich sag mal, sehr wohlhabenden Alleinlebenden sind die gemischt, die unfreiwillig alleine leben. Und die sind häufig sehr einsam. Und deswegen ist es zwar de facto so, dass wenn man drauf guckt, die Wohnsituation Alleinlebende ist ein ganz guter Indikator. Also wenn ich raten müsste, ob jemand einsam ist und ich wüsste, der lebt alleine, dann würde ich eine höhere Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Aber es ist nicht das Alleinleben, das die Leute einsam macht, sondern das, was dazu geführt hat, dass sie alleine leben. Und das sind meistens sowas wie Trennungen, Verluste, häufig auch sowas wie psychische Erkrankungen, soziale Abstiege, solche Sachen.
Weil ja eben gerade psychische Erkrankungen genannt wurden. Inwiefern spielt denn Depression eine Rolle im Zusammenhang mit Einsamkeit? Oder ist das ein Nebeneffekt von Einsamkeit, dass man sowas wie eine Depression hat? Oder kann sowas wie eine Depression auch zu einer Einsamkeit führen?
Das ist sowohl als auch. Also wir wissen heute, dass Einsamkeit halt sehr stressig ist, gerade langanhaltende Einsamkeit. Und wenn man, ich sag mal, Veranlagung zur Depression hat, kann die Einsamkeit Depression auslösen. Also sie kann dich in gewissermaßen einsam, sie kann dich depressiv machen, wenn du zu lange einsam bist. Also es gibt, man macht so, das nennt sich prospektive Kohortenstudien, das heißt, man guckt sich zu Zeitpunkt Null an, wie einsam sind die Leute, und dann gucke ich, kann ich vorhersagen, wer von diesen Leuten, also ich vergleiche einsam und nicht einsam und gucke, wer entwickelt jetzt im Fortlauf eine Depression. Und wenn jemand zu T0 einsam ist, dann ist einfach viel wahrscheinlicher, dass diese Person irgendwann eine Depression entwickelt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Rückzug aus sozialen Beziehungen Symptom von Depressionen ist. Und das verstärkt Einsamkeitsbelastung. Also depressive Menschen haben halt sehr häufig tatsächlich eine Neigung, sich aus sozialen Beziehungen zurückzuziehen und die düsterer zu sehen, was auch typisch für Einsamkeitsbelastungen ist. Und deswegen geht man davon aus, dass wenn man erstmal eine Depression hat, man auch einsamer wird tendenziell. Und das ist dann so ein bisschen so ein Teufelskreis. Man kann aber beides psychometrisch zumindest gut unterscheiden. Das heißt, es ist nicht das Gleiche. Eine Depression ist nicht das Gleiche wie eine starke Einsamkeitsbelastung und umgekehrt. Aber es hängt halt dann doch oft zusammen so.
Gibt es weitere Fragen?
Schönen guten Abend allerseits. Ich wollte mich erst mal bedanken, dass Sie die Möglichkeit gegeben haben, dass man jederzeit sich einbringen kann aus dem Publikum. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Und ich wollte jetzt mal so erfahrungsgemäß sagen, es ging um rausgehen, unter Menschen gehen, ja. Aber ich habe schon von mehreren Leuten gehört, die gehen irgendwo hin und da sind überwiegend Freundeskreise und so. Und die werden gar nicht bemerkt, dass die da sind. Also die verlieren dann den Mut, wieder hinzukommen. Oder dass die anderen Menschen die nicht bemerken und nicht mal sagen, ach, wie geht's dir, wenn man jemanden schon gekannt hat. Oder, ach, schön, dass du da bist. Wo hast denn du erfahren, dass heute hier was stattfindet und so. Ja? Und ich finde auch ganz wichtig, ist das Intergenerative, dass man die Älteren und die Jüngeren zusammenbringt. Und wenn man sich was traut, funktioniert das auch dann wirklich sehr gut. Und noch ein Zitat zum Ende, was mir auch jemand gesagt hat. Ich bin dabei, aber ich gehöre nicht dazu.
Ja, wie sind Ihre Erfahrungen?
Also ich selber, ich informiere mich sehr viel, was in der Stadt angeboten wird. Ich habe hier einfach mal heute diesen Seniorenkalender mitgebracht. Wenn man sieht, was die Stadt alles für Veranstaltungen anbietet, wo man dran teilnehmen kann, oder auch die Wohnungsbaugenossenschaft. Also ich versuche dann zu solchen Dingen auch hinzugehen, wenn ich Zeit habe, beziehungsweise was ich gemerkt habe, dadurch, dass ich sehr offen bin, mir ist so etwas noch nicht passiert, dass man mich ignoriert hat oder so. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an den Menschen selbst. Ne? Und ich habe dann aber auch gemerkt, es ist nicht nur, dass ich irgendwo hingehen will, um mich da mich berieseln zu lassen, sage ich mal. Ich hatte das Gefühl, ich möchte auch selber etwas tun. Und deswegen habe ich mich dann bemüht, das Ehrenamt, also ich bin sehr aktiv im Ehrenamt, dass ich da tätig bin, um einfach auch gerade, ich hoffe, ich darf das jetzt mal sagen, Kaffeeklatsch bei Bergmanns, das haben wir eben angeboten, wo sich dann Menschen treffen können, die einfach Kaffeeklatsch machen wollen. Und da waren alle Menschen, die da gekommen sind, da ist keiner ignoriert worden. Also wir haben uns gefreut über jeden, der da war. Und das sind so Dinge, was mir dann auch Spaß macht, dass ich einfach auch mithelfen kann, damit jeder akzeptiert wird.
Ich finde das einen richtig interessanten Kommentar. Gerade, also ich kenne es sogar selber. Man muss dazu sagen, ich bin mal aus dem Ausland nach Deutschland zurückgekehrt, da war ich 18 Jahre alt. Und genau dieses Phänomen, man lernt zwar Leute kennen, aber man schafft es nicht, da reinzukommen irgendwie. Die Freundeskreise sind dicht. Und ich bin ja Freundschaftsforscher. Fand das, also ist nicht ganz zufällig, dass man Freundschaftsforscher wird, wenn man solche Erfahrungen macht. Das Paradoxe, würde ich sagen, ist, das ist ein Symptom des Umstands, dass wir ziemlich gute Beziehungen in diesem Land eigentlich haben im Schnitt. Also wenn wir sowas fragen in den Umfragen wie zufrieden bist du mit deinem Freundeskreis, dann sind die Leute in Deutschland wahnsinnig zufrieden mit ihrem Freundeskreis. Oder das hat damit zu tun, dass wir letzten Endes ja eine sehr liberale Gesellschaft sind. Das heißt, wir wählen unsere Beziehungen sehr frei. Könnte ich 1000 Sachen zu erklären, aber der Punkt ist, in anderen Kulturen und Ländern ist man viel eingeschränkter, was die Möglichkeiten der Freundschaftswahl angeht. Mit wem du überhaupt befreundet sein darfst und so weiter. Und das ist bei uns alles sehr ins Belieben gestellt. Das heißt, die Leute haben eigentlich auch nur die Freundschaften, die sie wollen. Und da ist nicht noch irgendwie der dritte Cousin, mit dem du befreundet sein musst, weil er auch zur Familie gehört, sondern du hast die Freunde, die du willst. Du hast deswegen in der Regel auch nur so viele Freunde, wie du willst. Du hast nicht noch zwei extra Freunde, die du nicht brauchst, sondern du hast so viele, wie du willst. Und diese Beziehungen gibt es auch deswegen, die haben überlebt, weil das gute Beziehungen sind. So, und jetzt stellt man sich eine Welt vor, wo man aus irgendeinem Grund aus dieser Welt rausgefallen ist, und dann trifft man auf Leute. Man trifft auf Leute, die haben ungefähr so viele Freunde, wie sie wollen, und sind mit diesen Freundschaften super zufrieden. Warum sollen die sich jetzt mit einem belasten genau? Was ist der Grund dafür? Und das ist so ein bisschen paradox. Also wir sind tatsächlich, wenn man drin ist, eine super warme Gesellschaft mit super guten Beziehungen. Und wenn man rausfällt, hat man aber das Problem, dass man ständig auf diese Gruppen von Menschen trifft, deren Beziehungen so gut sind. Und das ist, das macht es schwierig, weil wir haben nicht so richtig, wir haben dafür keine Institutionen, die einen wieder einfädeln. Und das ist wiederum in ich sag mal, familialistischeren Gesellschaften als der deutschen anders. Wenn man da irgendwo neu ankommt, dann wird man halt häufig irgendwie in die Familie eingeführt. So, das ist einfach so. Als ich nach Lateinamerika gezogen bin, da war ich 14, das zweite Mal, als ich dahin gezogen bin, wenn du da eine Person kennenlernst, lernst du die ganze Familie kennen, ob du willst oder nicht. Du lernst jeden Onkel, jeden Tante. Und das ist auch interessant, die Eltern von Freunden nennt man Onkel und Tanten. Also das heißt, man wird sofort in die Familie eingeführt und dann kennt man die alle. Sowas haben wir halt so in dem Sinne nicht. Und das macht es dann halt ziemlich schwierig, wenn man erstmal außen vor steht.
Frau Reinhardt.
Vielleicht direkt dazu. Gibt es denn solche Daten auch, also nicht nur zu den Freunden, sondern zu Familien in Deutschland? Weil da nehme ich eher wahr, dass ja viele junge Leute auch zum Beispiel zu Weihnachten gar nicht so gerne nach Hause fahren und das Fest mit der Familie verbringen wollen, weil es da halt irgendwie ja mehr Schwierigkeiten gibt und sie eher bei ihren Freundeskreisen bleiben wollen.
Ja, also ich meine, natürlich, die Familie hat man sich ja nicht selber ausgesucht. Aber prinzipiell ist auch die Zufriedenheit mit dem Familienleben in Deutschland sehr hoch und vor allen Dingen auch immer weiter gestiegen. Und da gehört auch sowas rein, das ist auch so ein bisschen kontraintuitiv, aber dazu gehört natürlich auch sowas wie Scheidungen. Ne? Bei uns überleben nur Beziehungen auf Dauer, wo die Leute sich ganz gut verstehen. Es gibt auch Ausnahmen, wo man sich hasst und in der Ehe bleibt, aber das muss man bei uns ja nicht. Und dementsprechend hat man so einen, ich sag mal, so einen Selektionsprozess. Die schlechten Ehen sterben und die guten überleben. Und das große Problem ist dann eigentlich, funktionieren die Heiratsmärkte. Also wir nennen das so. Also man muss nicht mehr unbedingt heiraten, um einen Partner zu finden, aber der Terminus technicus ist der Heiratsmarkt. Die Frage ist, funktioniert das? Also wie sind die Heiratsmärkte für Getrennte und Geschiedene? Sind die dann ökonomisch gesprochen effizient? Können die Leute sozusagen neu verpartnern? Und rein, das ist dann eher das Problem, dass Menschen teilweise in so Trennungsphasen einfach rausfallen. Die schaffen das dann nicht mehr. Also Trennungsphasen sind halt von der sozialen Dynamik her sehr sensibel, weil da passieren so Sachen wie, dass einer den Freundeskreis mitnimmt. Ne? Je nachdem, wie das halt abläuft. Und das kann häufig auch sehr konfliktreich sein, gerade bei Scheidungen, wenn es um Kinder geht oder um die Pensionen oder worum man sich dann halt auch alles streiten kann oder das Haus und so weiter. Da gibt es häufig sehr, sehr starke Konflikte, die dann halt wirklich zum Verlust von ganzen Bindungssegmenten bei den Menschen führen. Und also es gibt immer wieder Menschen, die kommen damit nicht zurecht. So die, denen bröckelt das Soziale dann so komplett weg. Das sind bei uns tatsächlich überwiegend Männer. Also das wissen wir deswegen, weil wir haben so eine Studie gemacht, wo wir geguckt haben, wer wird vom Amt bestattet in Deutschland. Und es sind überproportional Männer. Das heißt, wenn du am Lebensende dastehst und da ist kein einziger mehr, der dich unter die Erde bringen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Mann warst, ziemlich gut. Das ist ungefähr so ein Chancenverhältnis 2:1. Und wenn man dann auf den Ämtern fragt, was sind denn das eigentlich für Männer, was sind das für Geschichten hinter diesen Männern, das sind ganz häufig solche Männer, die hatten irgendwo so eine Scheidung, dann kommt es zu einer Zerrüttung der Familienverhältnisse, ein Verlust des Kontakts zu den Kindern und dann geht aber auch irgendwie alles andere flöten. Das ist nicht so klar, warum, aber der Freundeskreis bricht weg, die Beziehungen zu den Kollegen brechen weg und irgendwann sind die ganz alleine. Und das ist so eine Gruppe von Personen, bei denen die, ich sag mal, Vorzüge von Trennung, die es eigentlich geben sollte, nicht greifen.
Jetzt haben Sie Vorzüge von Trennung schon gesagt. Man kann sich ja aber auch innerhalb einer Beziehung oder auch innerhalb einer Familie sehr einsam fühlen.
Ja, ganz klar. Das ist auch, wenn man Menschen anguckt, die zeitlebenseinsam sind, haben die häufig ganz schlimme Familiengeschichten. Also wenn man so Leute trifft, Einsamkeit kann sowas wie chronisch werden. Also die Psychologen sagen, die unterscheiden sozusagen das Zustandsgefühl der Einsamkeit von so etwas wie eine Einsamkeitseigenschaft. Das ist fast sowas wie ein Persönlichkeitsmerkmal irgendwann. Irgendwann sind Menschen einfach dauerhaft einsam. Die fühlen sich immer einsam. Egal, da kann sich praktisch alles ändern. Die können Freunde haben, die können einen neuen Partner finden, die können mehr Geld verdienen etc. Und trotzdem fühlen sie sich einsam, weil das fast sowas wird wie ein chronischer Schmerz. Also es ist dann auf einmal immer da. Und wenn man sich die Leute anguckt, bei denen das passiert ist, hat man häufig so Geschichten, wo wirklich die Kindheit, Jugend wirklich richtig, richtig schwer belastet war. Und da sind die Familienverhältnisse in der Regel dann nicht gut. Nee.
Gibt es da für die Gesellschaft irgendwelche Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, Angebote zu machen? Also Angebote für Senioren scheint ja zu funktionieren, kommen wir auch gleich nochmal zurück. Aber was gibt es denn für Angebote für Menschen, die sich in der Beziehung einsam fühlen, die sich in der Familie einsam fühlen?
Ja, also ich kann natürlich jetzt aus einer christlichen Perspektive heraus sagen, dass es immer gut ist, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und dass es da auch Angebote gibt, zum Beispiel die Telefonseelsorge, wo man ja sich auch anonym melden kann und wo Leute da sind, die zuhören, wo man einfach Dinge zur Sprache bringen kann, die einen belasten, die man vielleicht in einem direkten Gespräch gar nicht sagen würde. Genau, und wir haben natürlich, oder wir versuchen natürlich als katholische Studierendengemeinde auch ein Ort zu sein, wo man eben gute Gemeinschaft leben kann und wo alle willkommen sind, die so eine Gemeinschaft auch suchen. Genau, also ich glaube, es gibt schon verschiedene Anknüpfungspunkte sozusagen. Die Frage ist halt immer, wie hoch ist die Hemmschwelle, Angebote in Anspruch zu nehmen? Und ich glaube, da sind eigentlich alle irgendwie gefordert, in den Gruppen und Kreisen, in denen sie sich bewegen, eben eine gute Willkommenskultur für neue Menschen zu schaffen. Und das ist, glaube ich, generell so, das ist in allen Kontexten, die Gesellschaft irgendwie betreffen, wichtig.
Frau Reinertz hat gerade ein schönes Stichwort gegeben. Ich möchte nochmal auf die Möglichkeit hinweisen, auch Fragen anonym zu stellen. Wenn jetzt jemand im Publikum was sagen möchte oder eine Frage stellen möchte, kann er einfach er oder sie den Code einscannen und eine Frage stellen. Die landet dann dort auf dem Bildschirm, aber ohne Namen.
Gibt es unabhängig davon gerade Fragen? Dann schauen wir nochmal zu Frau Ossmann und ihrem Heft. Nach welchen Kriterien suchen Sie sich da Angebote raus?
Also ich schaue erstmal auch bei dem Seniorenclub zum Beispiel, wird was angeboten, wo man miteinander basteln kann, ja? Oder wo man gemeinsam Spiele macht oder auch Wanderungen durch den Steiger, Kräuterwanderung, sowas, wo ich selber auch ein bisschen tätig bin, ne? Dann gibt es hier auch in diesem Seniorenpass zum Beispiel Agathe, heißt das, glaube ich. Ich muss nochmal nachschauen. Ja, Agathe. Dass man da einfach schaut, was wäre für mich wichtig, was könnte ich für mich annehmen oder wo gibt es noch Möglichkeiten, wo ich auch unterstützen könnte. Ja? Und da ist es halt, dass ich merke, manchmal übernehme ich mich auch. Und dann, wenn ich dann meinen Kalender anschaue, der ist dann so voll, dass ich dann manchmal auch sagen muss, halt, du musst zurückstecken. Also da muss man dann auch manchmal sagen, nicht zu viel, sondern wirklich gucken, was tut mir selber auch gut.
Was würden Sie denn jetzt jemandem raten, der dieses Heft neu in die Hand bekommt? Auf welche Seite soll er als erstes gucken? Also jetzt nicht genau, naja, auf welche genau. Seite, zu welchem ja, Thema?
Also ich habe zuerst geschaut, es gibt verschiedene Seniorenclubs hier, was ist in meiner Nähe und was wird da angeboten für mich? Das war das. Und was ich sehr interessant finde, auch Angebote von der Volkshochschule. Das sind Vorträge, die sehr interessant sind. Das steht auch alles da drin, um einfach auch mein Wissen zu erweitern.
Gibt es auch Angebote, so, wo zwischen den Generationen ein bisschen was passiert?
Das habe ich hier eigentlich noch nicht gesehen. Nee. Das ist eigentlich schade. Ne?
Würden Sie sowas nutzen?
Auf jeden Fall, denn wie gesagt, ich war Grundschullehrer und ich habe dann oft auch diesen Kontakt Schule, Kindergarten und da war ich in einigen Einrichtungen, auch hier in Erfurt gibt es ja auch, wo Kindergarten mit in dem Haus ist, wo die älteren Bewohner auch sind. Also das, und ich habe gemerkt, das kommt sehr gut an, also die älteren Menschen freuen sich, wenn sie Kinder zuschauen können, wenn sie ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen oder was Gebasteltes bekommen. Und die Kinder freuen sich, weil sie was den Omas und Opas zeigen können. Also ich finde, das ist eine gute Sache. Das sollte eigentlich mehr genutzt werden.
Etwas aus eigenem Antrieb zu unternehmen, aus eigenem Antrieb loszugehen, ist das eine. Das andere ist, manchmal muss einem auch geholfen werden. Was wäre da jetzt der Ansatz der Hochschulseelsorgerin oder der Seelsorgerin in der katholischen Studentengemeinde?
Also ich glaube, dass wir schon viel versuchen, Angebote zu schaffen, wo man dazukommen kann, wenn man das möchte. Ich glaube, dass es zunehmend wichtig ist, dass die Sachen, die angeboten werden, so weit in die Öffentlichkeit kommen, dass die Menschen das auch mitbekommen, dass es stattfindet. Also ich glaube, es geht viel auch darum, zu den Menschen zu gehen. Das ist natürlich immer schwierig. Es ist einfacher zu sagen, wir haben hier Räumlichkeiten und wir lassen dort oder veranstalten dort Dinge, als sich auf die Straße zu stellen und da Angebote zu schaffen. Aber ich glaube, dass das auch ein Weg sein müsste eigentlich, den man gehen sollte.
Frage Nummer 1. Wie verhält man sich am besten, wenn man denkt, dass jemand einsam ist und er sich aber abkapselt?
Also ich habe im Vorfeld ja ich arbeite zum Beispiel auch bei Oxfam, mit Kollegen mich da unterhalten, auch über dieses Thema. Und die haben natürlich auch gesagt, ja, das ist ja alles gut und schön, aber es machen die Leute, die nicht zu diesen Angeboten gehen können. Das, was die Stadt alles bietet, ich kenne viele Leute, die würden das vielleicht gern, aber sie können nicht. Was mache ich da? Ne? Und da war ich natürlich auch ein bisschen ratlos. Ne? Und die eine Kollegin sagte mir, ich weiß, bei uns im Haus ist eine, die kann gar nicht dorthin gehen. Ich versuche, sie dazu zu bewegen, dass wir wenigstens mal spazieren gehen können. Aber es ist schwierig, wer das nicht möchte oder nicht kann. Ich glaube, da haben wir noch zu wenig Möglichkeiten, um diese Personengruppe aus der Einsamkeit herauszuholen.
Herr Schubin?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Das eine Problem ist, allein, dass man das schon mitkriegt, dass jemand das macht, ist schon... ich sag mal, gar nicht so einfach. Wenn man das mitkriegt, ist es halt häufig auch so, dass so stellen wir es uns zumindest in der Forschung vor und so beschreiben uns das Leute auch in Interviews, wenn sie erklären, wieso sie so vereinsamt sind, dass das wie so ein bisschen wie ein Teufelskreis ist. Das heißt, man zieht sich aus dem Sozialen zurück und man hat eigentlich auch erstmal durch den Rückzug eine positive Erfahrung irgendwie. Es ist irgendwie doch ein bisschen leichter, wenn man sich nicht mit den Menschen belasten muss. Und es ist dann irgendwie schwer, sozusagen eine Motivation hinzubekommen, die sich trägt, dass man da wieder rauskommt. Das ist gar nicht so leicht, weil ich hatte ja gesagt, wir glauben, dass es typischerweise dann irgendwann diese Phase des sozialen Hungers bei den Menschen gibt, wo dann der Moment wäre, wo man da anklinken kann und sagen kann, jetzt nehme ich dich mal mit, weil der soziale Hunger bei den Leuten dann einsetzt. Aber bei bestimmten Menschen müssen wir wahrscheinlich unterstellen, setzt gar nicht so ein richtiger sozialer Hunger ein, sondern die Enttäuschung im Sozialen ist sehr, sehr stark und sehr dominant und die Vermeidung wird die primäre Strategie, wie man damit umgeht. Und das ist sehr, sehr sensibel. Also ich wüsste auch nicht so richtig, wie man es machen kann, weil, also ich glaube, dass man da tatsächlich eher seelsorgerisch unterwegs sein muss oder therapeutisch. Man muss ja irgendwie hinkriegen, dass die Personen, das geht vermutlich erstmal nur auf der Verstandesebene, sieht, dass das keine gute Strategie ist auf Dauer. Und das ist aber gar nicht so einfach von der Binnenperspektive so einer Person, die das gerade macht, gar nicht so zu verstehen, weil ich nenne das auch so ein bisschen flapsige Beschreibung dafür, weil ich es auch selber kenne, diesen Impuls ist trotzige Einsamkeit. Die wollen nicht mit mir und was soll ich denn mit denen? Ne? Wenn die nicht wollen, ich gehe auch ohne sie. So, es gibt ja dann so ein seltsames Gefühl auch der Stärke, das aus dem Einsamsein rauskommt da in dem Zusammenhang. Und es ist schwierig, wie man da jemanden abfängt, der da auf dem sozusagen in dem Dreh drin ist. Ich würde das.
Also ich glaube, ich würde sagen, wenn man eine Person ist, die es schon merkt, dass eine andere Person einsam ist, dann ist das Wichtigste, mit dieser Person noch in Kontakt zu bleiben. Also ich glaube, es hilft nicht, dann sich auch von der Person zurückzuziehen, sondern eher zu versuchen, da den Kontakt immer wieder eben zu suchen. Und wahrscheinlich ist es halt, oder kann es zumindest hilfreich sein, gewisse Sachen einfach miteinander auszuhalten. Also auch miteinander still zu sein, kann wahrscheinlich schon ein Ansatz sein. Und sonst, ja, ich glaube, das ist bei jeder Person irgendwie verschieden, wie man damit umgeht. Es gibt, glaube ich, kein allgemeines Konzept.
Wie begegnet man dem chronischen Einsamkeitsgefühl?
Ich meine, es gibt ganz viele typische Art und Weisen, wie chronische Einsamkeitsempfindungen kompensiert werden. Das Üblichste oder das Einfachste, was alle, wenn man auch so einfach aus dem Bauch raus vermuten würden, man kann das durch Schmerz oder durch dämpfende Substanzen bekämpfen. Das heißt, man kann Alkohol trinken, man kann Schmerzmittel nehmen, man kann solche Sachen machen. Und das machen sehr, sehr viele einsame Menschen. Du dämpfst es einfach irgendwie ein bisschen runter, dann ist es besser zu ertragen. Man kann sich ablenken, das machen auch sehr viele. Ich hab so einen Bekannten, der arbeitet im Gefängnis und der sagt, die haben immer eine riesen Wasserrechnung. Und das ist, weil wenn du auf der Zelle lange alleine bist, ist das ziemlich einsam und die Leute machen das Wasser an, damit da was rieselt, was rauscht, das Radio machen die Leute an, man macht den Fernseher an, der läuft dann die ganze Zeit. Man schafft eine Kulisse, die das so ein bisschen wegdrückt. So geht man damit um, bis hin zu sehr, sehr ganz seltsamen Sachen, die Menschen machen. Also es gibt zum Beispiel Personen, die machen was, das nenne ich antisoziale Geselligkeit. Die sind chronisch einsam und die produzieren absichtlich Zurückweisung bei anderen Menschen und ziehen daraus die Erfahrung, dass sie mit ihrer Einsamkeit auch recht haben, dass es gut ist, einsam zu sein, weil die anderen Menschen böse sind. Und das ist sozusagen eine Phase, eine Form von Anerkennung aus Ablehnung zu produzieren ständig. Es gibt solche Sachen, die begegnen Leuten, die in sozialen Diensten sehr häufig als verbitterte Menschen oder als sehr unangenehme Menschen. Also man muss sich nicht alle einsamen Menschen als nette Menschen vorstellen. Einsame Menschen sind in der Regel ziemlich nett, aber es gibt halt auch Leute, darunter welche, die sagen die Studien tatsächlich, sie sind eher freundlicher, wenn man auf sie trifft, aber es gibt halt auch diesen Typus. Ich glaube, bei chronischer Einsamkeit ist auch das Erkennen, dass man einsam ist, irgendwann schwierig. das machen, das geht bis dahin, dass ich Interviews habe mit Menschen, die eigentlich so isoliert sind, dass es undenkbar ist, dass sie nicht einsam sind, und die wissen gar nicht, dass sie einsam sind. Weil das so ein, das wird wie so ein Grund, so ein Grundrauschen. Das ist bei Schmerzen vermutlich ja ähnlich. Dass man empfindet den Schmerz, den chronischen Schmerz ja nicht so, wie man einen akuten Schmerz empfindet, sondern das ist ja so ein dauerpräsentes Irgendwas, was nervt, stört. Das äußert sich dann in so, so Sachen wie Weihnachtsbäumen, die nicht abgebaut werden. Und sowas machen chronisch einsame Menschen. Man hat dann diese Beziehungsrepräsentanzen, die irgendwie diese verlorenen oder gewünschten Beziehungen repräsentieren. Und mit denen lebt man und lässt dann niemanden mehr in die Wohnung und hat da diese Sachen, die sich ansammeln. Und da gibt es viele, viele Sachen, die man noch sagen könnte. Aber
na, zum Beispiel habe ich den Eindruck, Einsamkeit ist in den Städten oftmals wesentlich stärker vertreten als auf den Dörfern. Und auf den Dörfern habe ich den Eindruck, dass dieser Zusammenhalt zwischen den Generationen wesentlich stärker ist. Und die Einsamkeit tritt dort nicht so häufig auf als in den Städten.
Also wir haben in Deutschland, die Daten, die wir haben, zeigen keinen Stadt-Land-Unterschied. Das kann ein bisschen daran liegen, dass es in Deutschland ziemlich schwer ist, Stadt von Land zu unterscheiden. Also siedlungsstrukturell ist Deutschland ja ein bisschen komisch, ne? Also wenn man jetzt so mit Spanien vergleicht oder mit anderen oder mit Brasilien oder so, dann hat man ja typischerweise diese Mega-Städte, diese riesigen Städte und dann wirklich eine sehr dünn besiedelte ländliche Gegend. Das haben wir ja in Deutschland nicht. Wir haben ja eigentlich überall eine ziemlich hohe Siedlungsdichte. Deutschland sieht, man fährt ja, man kann ja in diesem Land kaum 5 Kilometer in irgendeine Richtung fahren, ohne dass man da auf eine Siedlung mit 1000 Leuten oder 500 Leuten oder 2000 Leuten trifft. Das ist ja, das ganze Land ist ja gepflastert. So mit der Prignitz vielleicht mal als Ausnahme oder so. Aber im Großen und Ganzen ist Deutschland ja siedlungsstrukturell ja schon ein bisschen anders als andere Gesellschaften. Und dann hat man diese seltsamen Phänomene, dass man in einer Großstadt ist, ich sag mal Frankfurt-Oberursel. Frankfurt-Oberursel ist ein Dorf. Das ist mitten in Frankfurt, aber das ist ein Dorf. Das hat eine dörfliche Struktur. Die Nachbarn kennen sich alle, da kann man offen in die Tür rein. Und man kann aber jetzt zum Beispiel Kassel, wo ich wohne, man fährt in Kassel nach Elgershausen. Das ist nominell ein Dorf, aber das ist absolute anonyme Großstadt. Das ist eine Vorstadt, das ist ein Speckgürtel. Da fahren die Leute mit ihrem Auto hin, die arbeiten in der Industrie nebenbei, bei Volkswagen. Da hat man große Abstände zwischen den Häusern. Da kann man immer schön mit dem Auto in die Garage fahren und wieder rausfahren und muss niemanden treffen. Und das heißt, das ist zwar nominell ein Dorf, aber in Wirklichkeit ist das die Großstadt. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum das in Deutschland ziemlich schwer ist, rauszufinden. Wenn wir über sowas reden wie Stadt-Land-Differenzen, meinen wir ja eigentlich unterschiedliche Formen des Zusammenlebens. Und die sind bei uns aber nicht einfach auf Stadt und Land verteilt, so wie man das so, wie man das so einfach denken würde, sondern man kann mitten auf dem Dorf sein und man ist auch in einer Großstadt, und man kann in einer Großstadt sein und man ist mitten im Dorf. Und das ist so ein bisschen das Problem, warum wir das nicht sehen. Aber ich weiß, was Sie meinen.
Kann ich auch noch mal was dazu sagen? Also ich bin auf dem Dorf groß geworden und ich fahre auch oft nach Hause aufs Dorf. Und ich muss aber sagen, ich habe zu Hause im Dorf, man hat weniger Kontakt zu den Leuten, weil, wie der Kollege eben schon sagte, die Leute fahren mit dem Auto einkaufen, fahren wieder nach Hause. Man trifft kaum noch jemanden. Die Dörfer, die jetzt hier, mein Dorf hat Wochenende, das sind ja ausgesuchte Dörfer, ne? Aber es gibt auch viele Dörfer, wo jeder wirklich für sich nur wohnt und wo dann meine Schwester immer sagt, ach du in Erfurt, du hast doch so viele Bekannte. Und da muss ich auch sagen, hier in Erfurt, ich kenne so viele, weil ich ja auch sehr viel mache und ich habe hier Bekannte und hier Freunde. Das hätte ich auf dem Dorf nicht. Also man muss es von beiden Seiten sehen. Ich sage mal, jede Medaille hat 2 Seiten. Ne? Man kann das wirklich nicht so sagen, Dorf ist weniger Einsamkeit als Stadt. Das kommt ganz drauf an.
Also ich möchte doch noch mal was dazu sagen. Ich hatte 40 Jahre in Erfurt gewohnt und jetzt über 20 Jahre auf dem Dorf. Und das ist auch alles soweit gut. Und ich kenne aber bei uns im Thüringer Wald, das ist sehr schön, wenn der MDR und das Fernsehen so rüberbringt, dass alles super ist, macht gute Stimmung, ist nicht verkehrt, aber es entspricht nicht unbedingt immer der Realität. Ich kenne ganz viele, genau wie Sie das sagten, die streben irgendwie nach Suhl oder nach Coburg oder nach Erfurt. Die Straßenbahn vor der Tür, man kann ehemalige Arbeitskollegen und so besser treffen. Der Bus fährt schlecht, der Nahverkehr im ländlichen Raum ist doch nicht zu vergleichen mit den größeren Städten. Sodass ich sogar sagen würde, wenn der Buchautor sagt, gut, Studien kann man nicht so trennen. Mein Eindruck, ohne jetzt Widerrede jetzt hier machen zu wollen, Form der Erfahrung, dass eigentlich eher dann, wenn man älter ist, lieber in die Stadt zieht, ehe man dann alleine zu Hause im Haus sitzt. Denn man will ja nicht unbedingt zur Fußballparty mit über 80. Die jungen Leute arbeiten außerhalb, haben lange Arbeitswege und haben nicht das Interesse, die Alten zu bespaßen dann, weil sie sich für die Arbeit erholen müssen, haben Kinder. Sodass ich schon in der Stadt eigentlich bessere Möglichkeiten sehe, abgesehen von den Mietpreisen. Das ist natürlich dann ein anderes Thema. Aber die Möglichkeiten in der Stadt sind andere.
Ich würde gerne noch mal auf den Aspekt mit den digitalen Medien kommen. Ich habe das Gefühl, also Sie sagten ja vorhin schon, es muss ergänzt werden durch die, bei den Studierenden zum Beispiel, also soziale Medien, aber auch persönliche Kontakte. Ist es nicht, also ich habe die Vermutung oder die Furcht, dass gerade bei Kindern und Heranwachsenden und Jugendlichen oder auch älteren Menschen durch diese sozialen Medien, dass man sich immer mehr einigelt. Also wir sind halt früher auf die Straße gegangen, haben zusammen gespielt, jetzt mal ganz plattes Beispiel. Aber ich glaube, das geht immer mehr weg. Die Kinder sitzen zu Hause und sind in ihrer Blase. Und selbst der Nachbarsjunge wird erst mal per WhatsApp kontaktiert oder Instagram oder was, als dass man eben hingeht und sagt, hier kommst du mit runter. Das ist meine Sorge. Was könnten Sie aus Ihrer Erfahrung oder aus den Studien dazu sagen?
Also, dass die sozialen Medien für die Kinder kein Segen sind, da ist man sich mittlerweile ziemlich sicher. Also gerade auch mit Blick auf Einsamkeit. Das ist schwer kausal nachzuweisen, weil man müsste Experimente machen, wenn man es wirklich kausal nachweisen würde. Aber es gibt eine ziemlich gute Studie von einem Herrn, der heißt Jonathan Haidt. Was der gemacht hat, der hat Schuleinsamkeit untersucht. Also nicht allgemeine Einsamkeit, sondern Einsamkeitsempfindung in der Schule. Und er hatte da zur Verfügung eine sehr schöne international vergleichende Studie, die PISA-Studie. Das kennen Sie wahrscheinlich vor allen Dingen von diesen vergleichenden sozusagen Schulleistungstests. Und PISA hat einen riesen Vorteil, den andere Studien nicht haben. Die Schüler müssen teilnehmen, überall auf dem Globus. Das heißt, man kriegt ein sehr präzises Bild. Das größte Problem, das wir in der Sozialforschung haben, ist, dass die Leute immer uns nicht unsere Umfragen nicht beantworten wollen. Und das produziert ziemlich viele, ziemlich gravierende Probleme. Aber bei PISA nehmen alle teil, ob sie wollen oder nicht. Und da kann man wirklich unzählige Länder global miteinander vergleichen. Und das Phänomen ist ein globales Phänomen. Um das Jahr 2012 rum, also ziemlich genau in dem Jahr, in dem Smartphones in den Altersgruppen, die da befragt werden, breiten verfügbar werden, nehmen die Einsamkeitsbelastungen in den Schulen zu. Das heißt noch, das ist nicht Kausalität, aber es ist extrem schwer, irgendwas anderes global zu benennen, das ungefähr um den Zeitraum passiert und das so viele Kinder einsamer gemacht haben könnte. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es diese Maschinen sind. So. Man kann sich auch überlegen, dass es ziemlich wahrscheinlich, dass es gute Gründe gibt, warum das so sein sollte. Das eine ist einfach, die produzieren verzerrte Vergleichshorizonte. Also man sieht da ja ständig andere, die haben mehr Freunde, mehr Spaß, bessere Partys. Und Einsamkeit ist ja etwas, das hat auch mit Vergleich zu tun. Also welche Beziehungsbedürfnisse habe ich, orientiert sich ja auch bis zu einem gewissen Grad. Nicht nur, es gibt sozusagen primordiale körperliche Bedürfnisse nach Nähe und so, die orientieren sich natürlich nicht unbedingt an sozialen Normen, aber sowas wie, wie viele Freunde zum Beispiel, das ist eine auch stark normative Sache. Wie viele Freunde braucht man eigentlich? Es gibt Gesellschaften, das ist genau vorgeschrieben, da braucht man genau 3. So, es gibt sozusagen in der Antike typischerweise gab es 1, maximal 2 konnte man überhaupt haben, mehr ging gar nicht. Mehr war undenkbar. Und dann gibt es aber Gesellschaften, in denen man sozusagen normativ eigentlich erwartet, mehr zu haben. Und soziale Medien führen auf jeden Fall dazu, dass man sieht, andere haben mehr davon. Und das ist auch total gelingend. Die haben da ständig Spaß und erleben tolle Sachen und so. Und das sieht man in der Frequenz, die einem dann natürlich suggeriert, dass was bei mir läuft, ist nicht richtig. Vor dem Hintergrund, das andere ist der Körper. Das ist ja auch so eine Phase, wo das Management des Selbst und das sich Darstellen vor anderen, das Erfahren von Anerkennung auch sehr stark über die Körperbilder läuft. Das äußert sich in den Studien von Jonathan Haidt darin, dass bei den Mädchen der Anstieg höher war. Und man geht halt davon aus, das hat auch damit zu tun, dass sie noch viel stärker mit Körperbildern einfach konfrontiert werden, denen sie nicht genügen können. Und dann Einsamkeitserfahrung machen. So, das ist so, vor dem Hintergrund würde ich das auch vermuten. Trotzdem ist es natürlich so, dass das, was Sie mit den Kindern ansprechen, schon viel früher anfängt. Also die Studien über die Verinselung des kindlichen Lebensraums, die gab es schon in den 80ern. Also da bemerkte man schon dieses Phänomen, dass das kindliche Leben nicht mehr auf der Straße stattfindet, nicht mehr einfach von den Kindern selber gestaltet wird, sondern dass Kinder immer mehr von einer Institution in die nächste transportiert werden. Und das ist, denke ich, ein Riesenproblem. Also die soziologische These ist ganz simpel. Man muss den Leuten die Autonomie geben, ihre Beziehung selber zu gestalten und ihre Beziehungspartner selber zu wählen. Unter diesen Bedingungen werden Leute Beziehungen zu Menschen finden, mit denen sie gut auskommen und werden Beziehungen aushandeln, die für sie gut sind. Das sind sozusagen die Rahmenbedingungen, die wir sicherstellen müssen. Und wenn man Kinder immer von einer gemanagten Situation in die nächste transportiert, haben sie eine relativ geringe Autonomie in der Herstellung von ihren eigenen Beziehungen. Und das, denke ich, ist Gift.
So, wir haben noch eine Frage hier an der Wand.
Braucht es mehr politische Maßnahmen, zum Beispiel ein Einsamkeitsministerium wie in Japan?
Also es gibt ja zumindest eine Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit. Wie wichtig ist es denn, dass es sowas gibt?
Also ich weiß tatsächlich gar nicht, ob in solchen Ländern wie zum Beispiel Japan, ob es da Studien dazu gibt, inwiefern das hilfreich ist. Ich glaube, also was ich mir schon vorstellen kann, was helfen kann, ist, dass sozusagen ja von Politik darauf geschaut wird, was kann man denn sozusagen für Maßnahmen ergreifen, dass Leute irgendwie zumindest die Möglichkeit haben, mehr in Kontakt zu kommen. Also zum Beispiel ja öffentlichen Raum, in dem man sich begegnen kann. Und das müssen sichere, attraktive Orte sein, damit das funktioniert. Und ich glaube, dass das schon Dinge sein könnten, die man auch politisch angehen kann. Ob es dafür jetzt ein extra Ministerium braucht, weiß ich nicht.
Das war der politische Salon zur Frage Einsamkeit, die neue Volkskrankheit. Ich war im Gespräch mit Anna Reinhardt, Seelsorgerin der katholischen Studierendengemeinde Erfurt, Elvira Ossmann, engagierte Erfurter Bürgerin, Rentnerin und viel unterwegs, und Dr. Janne Schobin von der Uni Kassel. Gerade ist von ihm das Buch erschienen, Zeiten der Einsamkeit, Erkundungen eines universellen Gefühls. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie da waren. Auf Wiedersehen, einen schönen Abend wünscht Ihnen Ulrich Böhme.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.